Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Was ist Energie? Also, wenn man sich mal diese Frage stellt, mal so ein bisschen drüber nachdenkt, stellt man fest, also richtig klar ist es ja eigentlich nicht, oder? Wir können sie ja nicht anfassen und verstehen, begreifen, kommt ja von greifen. Also wenn wir es nicht spüren können, wird es schon schwierig zu verstehen, was Energie sein kann. Und damit wollen wir uns in dieser Folge beschäftigen, mal besprechen, wie man Energie definieren kann, was gibt es an Formen von Energie, kann ich Energie erzeugen, vernichten, wie das so landläufig ja gesagt wird. Das diskutieren wir mal in der heutigen Podcast-Folge. Steigen wir ein. Also vielleicht mal eine Definition. Ich denke, das ist immer das Beste, wenn man mit Definitionen beginnt oder Beschreibungen von schlauen Leuten. Und zwar gibt es zwei Zitate, einmal von Werner Heisenberg, ich sag mal Mitbegründer der Quantenphysik, einer der ganz großen Physiker, der sagt, die Energie ist tatsächlich der Stoff, aus dem alle Elementarteilchen, alle Atome und daher überhaupt alle Dinge gemacht sind, und gleichzeitig ist die Energie auch das Bewegende. Sehr philosophisch. Dann eine Aussage von Richard Feynman, einem US-amerikanischen Physiker, auch einer der ganz Großen unserer Zunft, der gesagt hat, es ist wichtig einzusehen, dass wir in der heutigen Physik nicht wissen, was Energie ist. Wir haben kein Bild davon, dass Energie in kleinen Klumpen definierter Größe vorkommt. Also man merkt schon ein bisschen andere Art, aber im Kern wissen wir nicht genau, was Energie ist. Sie ist halt allgegenwärtig, sie ist immer da. Wir können sie sehr gut beschreiben, die entsprechende mathematische Gleichung, um auch die unterschiedlichen Formen der Energie, also mechanische Energie, chemische Energie, elektromagnetische Energie, die zu beschreiben. Aber wir können sie halt als Menschen nicht fühlen, und das ist immer das ganz Entscheidende. Ich denke, ein ganz gutes Beispiel aus dem Alltag ist, wenn wir jetzt mit einem Auto auf Autobahn fahren, spüren wir nicht, wie schnell wir sind. Also die Energie hängt ja mit der Geschwindigkeit im Quadrat zusammen, kennt man, also kinetische Energie, die Bewegungsenergie, ein halb mv², also ein halb mal die Masse des Körpers multipliziert mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Und wenn wir jetzt mit 120 oder 180 km/h auf der Autobahn fahren, merken wir das nicht. Es ist, ne, wenn wir einmal in Bewegung sind, das kommt ja dann aus den Newtonschen Axiomen, sobald ein Körper in Bewegung ist, wirken keine anderen Kräfte auf ihn wirken, dann ändert er seine Bewegung nicht. Klar, wenn ich im Auto fahre, habe ich Luftwiderstand, Reibungswiderstand etc. Aber ich merke nicht, ich spüre nicht, ob ich 120 oder 180 fahre. Ich merke es erst dann, wenn ich mit dieser Geschwindigkeit vor der Betonwand fahre. Denn dann wirken Kräfte. Ich habe dann nämlich eine Beschleunigung, in dem Fall eine negative Beschleunigung, weil ich halt sehr schnell meine Geschwindigkeit reduziere. Und es macht einen Unterschied, ob ich mit 120 oder 180 km/h vor die Wand donnere, weil in dem Moment andere Kräfte wirken. Warum? Weil ich eine größere Bewegungsenergie habe. Aber ich kann sie nicht spüren. Ähnliches Beispiel mit der potenziellen Energie oder der sogenannten Lageenergie, die einen Zusammenhang hat mit der Erdbeschleunigung und der Höhe, auf der wir sind, also Masse mal Erdbeschleunigung mal der Höhe. Das ist dann die potenzielle Energie. Ob wir jetzt auf dem 3, auf dem 5 oder auf dem 10 Meter Brett stehen, merken wir nicht. Und klar, wenn ich runtergucke und ein bisschen Schwindelgefühle habe, weil ich Höhenangst habe, dann merke ich was. Aber das hat nichts mit dem Energieinhalt zu tun, den ich in diesem Moment habe. Das merke ich halt erst, wenn ich runterspringe, weil ich natürlich bei einem 10-Meter-Brett durch die Beschleunigung, das spüre ich dann. Weil ich habe Sensoren, wir haben Sensoren im Körper, die in der Lage sind, Beschleunigung zu messen. Wir können nicht die Geschwindigkeit messen und ein Höhenmesser haben wir halt auch nicht. Also da merkt man schon, also ne, diese Alltagsenergie können wir schon nicht spüren. Wenn wir jetzt aus der Sicht der physikalischen Definition mal kommen und uns das anschauen, dann fällt natürlich sofort die Thermodynamik ein mit den drei Hauptsätzen der Thermodynamik. Und es sind eigentlich vier, wenn man den nullten Hauptsatz noch mit dazu nimmt. Aber nehmen wir mal die drei zentralen Hauptsätze, die sich mit der Energieerhaltung zusammen, oder Energieerhaltung ist halt der erste Hauptsatz, der besagt, wir können Energie nicht erzeugen oder vernichten, wir können sie nur umwandeln. Ne? Das heißt, also in einem Gesamtsystem ist die Energie erhalten. Kommen wir gleich noch zu, was das bedeutet. Das heißt also, die gesamte Energie eines Systems, in der Thermodynamik sprechen wir dann von der inneren Energie, ist die Summe aus der Wärme, die zu oder abgeführt wird, und der verrichteten Arbeit. Das heißt, ich kann Energie in verschiedene Formen überführen, mechanische Energie in elektromagnetische Energie, und in einem abgeschlossenen System bleibt die Gesamtenergie konstant. Jetzt müssen wir nur gucken, wo ist die Systemgrenze? Dann habe ich dann vielleicht doch einen Austausch mit meines Systems mit der Außenwelt, ja oder nein? Aber die Definition in der Thermodynamik sagt, in einem abgeschlossenen System bleibt die Gesamtenergie konstant. Das heißt also, diese landläufige Bezeichnung, wir haben Energieerzeugungsanlagen, ist aus streng physikalischer Sicht natürlich falsch, weil wir Energie nicht erzeugen. Und so ein paar Spezialisten sagen natürlich immer, ja, die erneuerbaren Energien, nächstes Problem, wie kann ich Energie erneuern? Das ist ja auch Quatsch. Ja, da muss man halt immer unterscheiden zwischen einer streng wissenschaftlichen Definition aus physikalischer Sicht, dann einer, ich sag mal, etablierten Sprache und dem, was so landläufig verwendet wird. Also dann gibt es so drei Unterschiede. Zweiter Hauptsatz, den vielleicht nur zur Vervollständigung, der beschreibt die Richtung von Energieumwandlung. Also es gibt ja Prozesse, die laufen automatisch ab, und es gibt Prozesse, die laufen nicht automatisch ab. Und zwar, Prozesse laufen immer so ab, dass sie einen Verlust an nutzbarer Energie aufweisen. Also die Entropie, landläufig mit der Unordnung eines Systems beschrieben, das ist physikalisch nicht richtig, aber ist ein ganz, ganz gutes Bild. Also wenn man mal in diesem sehr platten Bild bleibt, ein Zimmer wird von selber unordentlich, ich muss aber Arbeit reinstecken, muss wieder aufzuräumen. Also das passt nicht, das ist nicht Entropie im physikalischen Sinne, erklärt aber so ein bisschen, was von selber passiert, nämlich die Unordnung, und was nicht von selber passiert, nämlich das Ordnung schaffen. Also das physikalische Pendant ist eigentlich ein Körper, wenn wir eine heiße Kaffeetasse haben, ich habe es hier während der Aufnahme die Kaffeetasse, trinken wir direkt mal einen Schluck Kaffee. Der Kaffee wird von selber kalt, weil er mit der Umgebung und der Luft wechselwirkt. Und die Luft halt kälter ist hier im Raum, sind es 20 Grad. Der Kaffee hat eine Temperatur von 60 Grad und gibt halt mit der Zeit über die Wärmeleitung die Wärmeenergie an die Umgebung ab. Das heißt, der Raum erwärmt sich minimal, aber wird leicht wärmer. Das ist die Richtung, die dann auch mit der Entropiezunahme zu tun hat. Der umgekehrte Prozess, dass die Kaffeetasse in der Lage ist, die Wärmeenergie der Luft in diesem Raum zu nutzen, damit der Kaffee von selber heiß wird, passiert nicht, weil das zu einer Entropiereduktion führen würde. Das geht nicht. Und damit sind quasi Prozessrichtungen definiert, die auch was natürlich mit den Energieströmen oder den Flüssen der Veränderung, der Umwandlung von Energie zu tun haben. Dritter Hauptsatz, was mit dem absoluten Nullpunkt zu tun, da kommen wir gleich noch zu, dass es halt physikalisch unmöglich ist, den absoluten Temperatur-Nullpunkt, also 0 Kelvin zu erreichen, minus 273 und ein paar zerquetschte Grad Celsius. Da sagt der dritte Hauptsatz, diese Temperatur können wir physikalisch nicht erreichen. Jetzt haben wir gerade schon von der Energieerhaltung gesprochen. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis in der Physik, dass die Energie eines Gesamtsystems erhalten bleibt. Und Erhaltungssätze spielen eine ganz wesentliche Rolle in der Physik. Also die kann man dann auch mathematisch beschreiben. Das passiert, also wenn man Physik studiert, geht das so los in der Vorlesung zur theoretischen Mechanik, wo man dann so mathematische Formalismen kennenlernt, die dann am Ende dazu führen, dass es sogenannte Zeit- oder Invarianzen gibt. Erkläre ich gleich, was das ist. Aber das sind ganz entscheidende Punkte. Es gibt verschiedene Invarianzen und aus diesen Invarianzen lassen sich Erhaltungsgrößen ableiten. Was haben wir an Erhaltungsgrößen? Also Energie haben wir schon darüber gesprochen. Impulserhaltung ist auch mal eine Erhaltungsgröße. Und Drehimpulserhaltung, das heißt, wenn man sich dreht, entsprechend haben wir da auch einen Erhaltungssatz, dass Drehimpulse erhalten bleiben. Bei der Energie ist es so, wenn ein physikalisches System zeitinvariant ist, das heißt also, dass die physikalischen Gesetze unabhängig von der absoluten Zeit sind, dann heißt das, dann haben wir eine Symmetrie und diese Symmetrie hat eine Konsequenz, nämlich das bezeichnet dann die Erhaltung der Energie. Das ist schon sehr physikalisch. Was heißt das jetzt konkret? Also ein System ist zeitinvariant, wenn also die Beschreibung des Systems nicht explizit von der Zeit abhängt. Machen wir mal jetzt zwei Beispiele, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen. Wir waren jetzt gerade eben beim Turmspringen im Schwimmbad, also 10 Meter. Wir haben da eine Anfangshöhe, wo oben stehen wir. Dann springen wir runter und dann in dem Moment wird ja die potenzielle Energie, diese Lageenergie aus den 10 Metern Höhe umgewandelt in Bewegungsenergie. Und wenn wir unten aufkommen auf der Wasseroberfläche, haben wir eine Höhe von 0 und unsere maximale Geschwindigkeit erreicht. Das heißt, wir können dann natürlich berechnen, um welche Geschwindigkeit haben wir in dem Moment, wenn wir auf der Wasseroberfläche aufkommen, abhängig 3, 5 oder 10 Meter Brett. Die Gesamtenergie in diesem System bleibt aber erhalten. Heißt also Reibung muss man jetzt weglassen, das ist ganz wichtig, kommen wir gleich noch zu. Da hätten wir jetzt Energieverluste, wobei schon die Frage ist, was heißt Energieverlust. Aber ganz wichtig, also ne, wir springen vom 5 oder 10 Meter Brett, springen runter und die Energie ist, bleibt erhalten. Warum? Es ist vollkommen egal, ob wir heute, morgen oder übermorgen springen, es gibt keine Zeitabhängigkeit unserer Größen. Und die Physik folgert dann daraus über den mathematischen Formalismus, dass das dann bedeutet, die Gesamtenergie dieses Systems ist erhalten. Wir haben eine sogenannte Zeitinvarianz. Zweites Beispiel ist jetzt die Bewegung von Planeten, also wenn jetzt die Erde um die Sonne kreist. Auch da haben wir keine Zeitabhängigkeit dieser Beschreibung. Wir haben die Bewegungsenergie des Planeten um die Sonne und wir haben die Gravitationskraft oder die Gravitationskraft ist ja die Anziehungskraft, die versucht den Planeten an die Sonne zu ziehen und die Bewegung versucht den Planeten von der Sonne wegzubewegen. Da haben wir so zwei gegenläufige Kräfte, das können wir in die Energiesicht umwandeln, diese mathematische Beschreibung. Und auch da die Gesamtenergie des Planeten ist konstant, weil die Gravitation und auch die Bewegung nicht von der absoluten Zeit abhängt. Es ist egal, wann wir uns das angucken, diese Gleichungen gelten immer. Und damit sind sie, wie der Physiker sagt, zeitinvariant. Wir haben eine Erhaltung der Energie. Also das ist ganz, ganz entscheidend. So, jetzt haben wir also schon mal verstanden, was heißt Energieerhaltung. Ach, der dritte Punkt war jetzt noch, wir können die absolute Nullpunktstemperatur nicht erreichen, weil dann auf atomarer Ebene es immer Bewegung gibt. Das kommt dann aus der Quantenphysik, die Quantenphysik, das ist dann die sogenannte Heisenbergsche Unschärfenrelation, die sagt, wir können den Ort und den Impuls eines Teilchens nicht exakt beschreiben, sondern es gibt eine Unschärfe, eine Ungenauigkeit. Wenn ich die Ungenauigkeit des Ortes und des Impulses habe, muss dieses Produkt immer größer sein als, ich sage es erstmal, die Bezeichnung 2 mal h quer. H quer ist das Planck'sche Wirkungsquantum dividiert durch 2π. Spielt auch keine Rolle. Eine sehr, sehr kleine Zahl. Also das spielt für uns in unserer makroskopischen Welt keine Rolle. In der Welt der Quanten spielt es aber sehr wohl eine Rolle. Also wir können Ort und Impuls niemals mit einer perfekten Exaktheit bestimmen. Je genauer wir den Ort eines Teilchens kennen, desto ungenauer wird der Impuls. Und der Impuls hat ja was mit der Masse und vor allem mit der Geschwindigkeit zu tun. Das kann man umwandeln in eine Äquivalenz oder in eine Unschärfe, Energie und Zeit. Ich kann niemals die Energie und die Zeitmessung ganz exakt machen in der Quantenwelt. Auch die unterliegen dieser Heisenbergschen Unschärfenrelation. Ich kenne nie Energie und Zeitpunkt hundertprozentig exakt. Da ist immer eine Unschärfe. Und sagt wieder nicht für unsere makroskopische Welt, es gilt wieder nur für die Elementarteilchen, für die Welt der Quanten des Allerkleinsten. Also wenn wir da auf atomarer Ebene sind, da tritt das dann zutage. Das hat aber den Effekt, dass selbst wenn wir ein perfektes Vakuum haben, also ist nichts, können trotzdem durch diese Heisenbergsche Unschärferelation Teilchen entstehen. Kann man sagen, boah, das ist aber so sehr theoretisch. Ja und nein, das kennt man tritt auf an der Grenze von schwarzen Löchern mit der sogenannten Hawking-Strahlung. Also Stephen Hawking, auch ein sehr bekannter Physiker, sicherlich bekannt geworden durch seine Bücher und auch seine schwere Krankheit und seine Behinderung. Der hat also die Hawking-Strahlung beschrieben, dass an der Grenze des schwarzen Loches, also da, wo ein schwarzes Loch heißt ja, ich habe einen Bereich, dass selbst die Lichtgeschwindigkeit nicht mehr ausreicht, um diesem Gravitationsfeld zu entfliehen. Ich kann da nicht raus. Und schneller als Licht geht es nicht. Aber jetzt genau an der Kante, in dem Vakuum, kann es halt mal passieren, dass plötzlich aufgrund dieser Heisenbergschen Unschärferelation Teilchen entstehen. Man kann sagen, hey, Moment, wieso können denn Teilchen aus dem Nichts entstehen? Das hat was mit der Energie- und der Masseäquivalenz zu tun. Kommt der Kollege Einstein ins Spiel. Wir merken schon, es hängt alles zusammen. Fangen wir da mal an, um zu verstehen, was jetzt Hawking-Strahlung ist und was das mit Energie zu tun hat. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs, bevor wir dann den Schwenk machen, zurück in Richtung der Energietechnik, die wir hier eigentlich in dem Makroskopischen haben. Also, Einstein sagt, es gibt eine Äquivalenz zwischen Masse und Energie. E gleich mc². Die Gleichung kennt jeder. Aber was heißt das? Jedes Teilchen, das eine Masse hat, hat auch eine Energie inne. Jetzt kann man nämlich mal ausrechnen, was würde das bedeuten? Also auf atomarer Ebene kann man das so machen. Das heißt, ich kann aus Masse Energie machen oder umgekehrt, ich kann aus also Energie kann auch in Masse umgewandelt werden. Es können dann Teilchen entstehen, wenn ich einfach Energie habe. Man kann es aber ausrechnen. Also jetzt ein Mensch, der 80 Kilogramm Masse hat, wenn der sich so puff auflösen könnte, einfach in Energie, ne, so ein bisschen schon an der Grenze der Religion, wir werden plötzlich zu Energie, was auch immer das dann ist, wie wir dann sind und was das für die Seele bedeutet. Aber wir wandeln diese 80 Kilogramm jetzt um, dann sind das 2 Petawattstunden Energie. Das ist eine immense Energiemenge, die wir da haben. Mensch löst sich nicht einfach auf und dann haben wir Energie und die können wir irgendwie nutzen. Wenn wir jetzt irgendwie eine Masse haben, dann sollte sie einfach auflösen und das löst doch all unsere Energieprobleme. Und so funktioniert die Physik leider auch nicht. Aber so kriegen wir ein Gefühl, also wir tragen in uns, obwohl wir es nicht spüren, eine riesig große Menge an Energie durch unsere Masse, weil die Masse eine Form der Energie ist. Wo beobachten wir das? Das ist dort auch wo kann man das messen? Das sind dann der sogenannte Massendefekt. Der beschreibt die Differenz zwischen der Gesamtmasse eines Atomkerns und der Summe der Masse der einzelnen Atomkernbestandteile, also Protonen und Neutronen. Und diese Masse, die dann verloren geht, wird in Bindungsenergie umgesetzt, wenn der Kern sich bildet. Also Beispiel Kernfusion. Wir nehmen Wasserstoff und fusionieren das dann mehreren Schritten zu Helium, also haben 2 Protonen, 2 Neutronen. Da kann man sagen, ja, wieso können die denn eigentlich im Kern zusammenkommen? Das haben wir schon mal vor einigen Podcast-Folgen diskutiert zum Thema Kernfusion. Also die Idee ist, wir nehmen 2 Protonen, 2 Neutronen, die packen wir zusammen. Wenn wir jetzt die reine Masse nehmen dieser vier Nukleonen, dann ist diese Masse größer, als wenn ich jetzt den Heliumkern auf eine Waage lege. Wir wollen eine spezielle Waage und so weiter. Und dann stellen wir fest, huch, da ist ja Masse verloren gegangen. Die vier Einzelnukleonen, diese zwei Protonen, zwei Neutronen, in Summe wiegen mehr als der Heliumkern. Und sagen, Moment mal, wo ist denn die Masse? Ja, die hat sich umgewandelt dann in Bindungsenergie. Für die Experten, das sind 30,2 Megaelektronenvolt. Das ist also die Energieeinheit, die wir im Atomaren haben. Und das ist, die wird umgekehrt frei, wenn dieser Kern dann wieder sich auflöst. Weil wir dann natürlich, oder beziehungsweise die müssen wir natürlich dann umgekehrt, also wenn wir den Kern formen, wird die frei, so rum, ne? Achtung. Also wenn wir diesen Kern bilden, wird diese Energie frei. Das ist die Energie, die wir dann in der Kernfusion nutzen können. Umgekehrt haben wir bei der Kernspaltung große, schwere Atome, Uran. Wenn sich das spaltet in kleinere Atome, wird auch Bindungsenergie frei. Das passiert dann bei großen Kernen, da ist es energetisch günstiger, wenn die kleine Kerne sich auch spalten. Also das ist tatsächlich eine Energie, die man dann nutzen kann. Naja, und dann der nächste Schritt, nochmal kurz zur Hawking-Strahlung, ist, dass die dass jetzt also auch aus nichts Teilchen entstehen können, weil wir Energie in Masse umwandeln können. Das heißt also, aus dem Vakuum kann ganz schnell ein Elektron und dann das Antiteilchen, das Positron entstehen. Denn diese beiden Teilchen sind vollkommen identisch, haben halt nur unterschiedliche Ladung. Elektron negativ, Positron, deswegen der Name positiv geladen, also ein positiv geladenes Elektron. So, wenn die wieder zusammenkommen, buff, werden die wieder zur Energie. Wenn diese Teilchen sich genau an der Kante eines schwarzen Loches bilden, und dann kann es passieren, dass das Positron in das schwarze Loch fällt und das Elektron fliegt aber weg und dann wird es nicht gefangen und fliegt in das schwarze Loch. Und das ist Strahlung, die dann entstehen kann, Hawking-Strahlung. Also das ist das, was dann da unter anderem passieren kann, natürlich sehr theoretisch. So, dann nächster Punkt noch, um in dieser Physik zu bleiben. Wie sieht das denn jetzt eigentlich aus? Könnten wir denn nicht jetzt als Menschen uns auch auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen, dass wir irgendwann die Lichtgeschwindigkeit erreichen? Nein. Der Grund dafür ist, dass wir, wenn wir immer schneller werden, wächst unsere Masse. Wir werden immer schwerer. Das ist ein Effekt, der tatsächlich ganz wichtig ist, um gleichzeitig, was wir auch noch beobachten, wenn Teilchen immer schneller werden, gibt es eine sogenannte Zeitdilatation. Die Zeit läuft langsamer, je schneller ich mich bewege. Sehr witzige Geschichte in der Relativitätstheorie. Aber nicht hier heute unser Thema. Aber wichtig ist, wir werden immer schneller. Und wenn wir uns als Körper mit einer Ruhemasse, das heißt, wenn wir in Ruhe sind, haben wir eine Ruhemasse. Und wenn wir jetzt immer schneller werden, dann wächst unsere Masse. Das heißt, wenn man abnehmen will, sollte man immer stehen oder sitzen oder liegen. Fahre ich sehr schnell mit dem Auto, wer nimmt meine Masse zu? Das ist so kleine Effekte, weil die Geschwindigkeiten so klein sind. Das merkt man natürlich logischerweise nicht im Alltag. Aber wenn ich mich jetzt an die Lichtgeschwindigkeit annähere, brauche ich immer mehr Energie. Und am Ende, um die Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, bräuchte ich unendlich viel Energie, weil ich eine unendlich große Masse habe. Also das ist einfach ein mathematischer Effekt. Die Energie geht gegen unendlich. Ich brauche so unendlich viel Energie, um einen Körper auf die Lichtgeschwindigkeit zu bringen. Das heißt, geht nicht. Können wir vergessen, verbietet die Relativitätstheorie. Wir können nicht mit Licht oder vielleicht über Lichtgeschwindigkeit geht sowieso nicht. Anderes Thema. Also das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Bei Licht, also Photonen, ist das anders. Die bewegen sich ja nur mit Lichtgeschwindigkeit. Die können nicht langsamer sein. Entweder Lichtgeschwindigkeit oder nicht da. Das liegt daran, Photonen haben keine Ruhemasse. Die können nicht stehen bleiben. Die müssen immer mit Lichtgeschwindigkeit durch die Gegend flitzen. Da kommt die Energie dann aus einer anderen Betrachtung. Das hat dann was mit der Frequenz oder der Wellenlänge des Lichtes zu tun. Das lassen wir jetzt mal. So, das war jetzt viel Physik. Jetzt kommen wir mal in Richtung der Energietechnik. Also, wir haben verschiedene Formen der Energie. Ich habe sie ganz am Anfang schon mal erläutert. Die mechanische Energie, die elektrische oder elektromagnetische Energie, die thermische Energie oder Wärmeenergie und die chemische Energie. Und zwischen diesen vier Arten oder Formen der Energie können wir jetzt, die können wir jetzt ineinander umwandeln. Wir können mechanische Energie in elektromagnetische Energie umwandeln durch Induktion, indem ich einfach einen Leiterdraht in einem Magnetfeld bewege. Ne? Gehen wir jetzt vom Dynamo, vom Fahrrad noch von früher. Das ist halt, ich bewege, wandle mechanische Energie, also Bewegungsenergie um, in dem Fall jetzt eine Rotationsenergie, in elektrische Energie. Ich kann chemische Energie in thermische Energie umwandeln, indem ich einen Stoff verbrenne. Wenn ich jetzt Kohle verbrenne, ist es ein Verbrennungsprozess. Dabei wird thermische Energie, nämlich Wärmeenergie, frei. Und so kann ich zwischen allen Energieformen umwandeln. Chemische Energie in mechanische Energie ist einfach Muskelenergie. Wenn ich also mein Arm, mein Bein bewege, wird chemische Energie genutzt, um daraus dann die Bewegung meines Arms oder meines Beins zu erzeugen. Also chemische Energie, biochemischer Prozess, der dann in Bewegungsenergie umgewandelt werden kann. Und zwischen diesen Formen kann ich hin und her wechseln. Jetzt kann man sagen, ja, aber wieso spricht man denn jetzt von Energieverlusten? Also wieso kann ich jetzt Energie eigentlich verlieren? Das ist doch, haben wir gerade doch definiert, geht nicht. Ja, ist auch richtig. Das hat etwas mit der sogenannten, ich sag mal, nutzbaren und nicht nutzbaren Energie zu tun. In der Thermodynamik beschreiben wir das als Exergie, die nutzbare Energie, und Anergie, also nicht mechanisch, technisch nutzbare Energie. Und Prozesse haben immer beide Anteile, nämlich Exergie und Anergie. Und die Exergie kann ich halt in mechanische Arbeit umwandeln. Das ist halt die hochwertige Energieform, die ich dann nutzen kann. Also elektrische Energie ist zum Beispiel eine Exergie, die ich nur nehmen kann. Auf der anderen Seite die Anergie, die ist auch da. Beispiel Kaffeetasse. Der Raum hat ja eine Temperatur. Aber wir können diese Raumtemperatur, kann ich jetzt nicht nutzen, um meine Kaffeetasse zu erhitzen. Weil die Energie ist ja da. Ich müsste sie umwandeln, aber da brauche ich einen aufwendigen technischen Prozess oder thermodynamischen Prozess, um die Raumwärme zu nutzen, um die Kaffeetasse heiß zu machen. Das Prinzip ist die Wärmepumpe. Die macht genau das. Aber da muss ich halt Energie reinstecken in dieses System, nämlich elektrische Energie, um aus der Wärmepumpe dann mit Hilfe der Wärmepumpe aus der Raumwärme dann meine Kaffeetasse oder den Kaffee zu erhitzen. Also die Anergie ist auch Energie, die da ist, die wir aber nicht technisch nutzen können. Das ist also, ja, kann man sagen, eine niederwertige Energie, die wir nicht direkt verwenden können. Das ist halt eine Abwärme aus den Kraftwerken, Wärmeverluste, Reibungsverluste und so weiter. Die ist dann weg und können wir nur durch Zuführung von Energie wieder nutzbar machen. Also das ist so das große Problem. Und das hat sich halt so etabliert, sprach, dass diese Energie einfach verloren ist. Sie ist nicht verloren, sie ist halt nur in einer Form, die wir nicht nutzen können. Hätten wir jetzt eine ideale Welt mit idealen Kreisprozessen, in der keine Energie entsteht, dann gäbe es halt auch keinen Entropiezuwachs. Also, das haben wir ja gerade eben als zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. So, jetzt haben wir in der Energietechnik, auch da gibt es ja verschiedene Begriffe der Energie. Wir haben die Primärenergie, Sekundärenergie, Endenergie und Nutzenergie. Also das ist so das, was in der Energienutzung auftritt. Und das ist natürlich auch eine Kette, die wir da haben. Also die Primärenergie, das ist die ursprüngliche Energieform aus natürlichen Quellen, bevor wir sie weiterverarbeiten, umwandeln etc. Also Erdöl, Erdgas, Kohle. Bei den Erneuerbaren, schon die Frage, was sind erneuerbare Energien, das klären wir ganz am Schluss. Da ist die Primärenergie die solare Einstrahlung, die Windenergie die Wasserkraft. Das ist die Primärenergie. So, was wir jetzt machen ist, bei Erdöl, Erdgas, Kohle, bei den fossilen Energieträgern, die müssen wir umwandeln, damit wir sie nutzen können. Also wir müssen sie erstmal aufbereiten. Das ist dann bei Erdöl, machen wir daraus Benzin, Diesel oder Kerosin aus dem Rohöl. Dabei haben wir aber Verluste. Das heißt, wir wandeln die Primärenergie in Sekundärenergie um. Wir machen sie uns, also wir werten dann den Rohstoff auf, damit er besser speicherbar ist, besser transportierbar ist, damit wir ihn überhaupt chemisch nutzen können. Wir brauchen halt Benzin im Auto und kein Rohöl, weil das Auto halt mit Rohöl nicht fahren kann. Entsprechend ist mit Wasserstoffen, auch das wäre dann aus der Elektrolyse mit aus erneuerbaren Energien eine Form der Sekundärenergie. Dann die dritte Form ist die sogenannte Endenergie. Das ist die Energieform, die dann bei den Verbrauchseinheiten ankommt und direkt verwendet werden kann. Also das ist dann die Elektrizität, das ist das Benzin an der Tankstelle, das ist das Erdgas für die Heizung. Auch das Erdgas muss ein bisschen aufgereinigt, aufbereitet werden, da muss Druck angepasst werden. Das ist dann die Endenergie. Und die vierte Stufe ist die sogenannte Nutzenergie. Das ist die tatsächlich verwendete Energie, die nach der letzten Umwandlung in unserer gewünschten Form vorliegt. Also ne, Bewegungsenergie beim Fahrzeug, die Wärmeenergie einer Heizung, das Licht aus der Lampe, die mechanische Energie eines Motors, ob das Elektromotor ist oder Verbrennungsmotor, aber wir haben eine mechanische Energie. Also das charakteristisch für die Nutzenergie ist also die effektive Energie, die für so zur Verfügung gestellt, wie wir sie dann in unserer Anwendung brauchen. Aber auf der ganzen Kette entstehen dann halt mehr oder weniger große Verluste. Und was jetzt vor allem in dieser Energiediskussion mit Vorsicht zu genießen ist, ist vor allem halt der Vergleich verschiedener Primärenergieträger. Also wie groß ist der Primärenergieverbrauch Deutschlands, Europas, der Welt? Weil wir natürlich mehr Primärenergie brauchen, wenn wir fossile Energieträger haben, als wenn wir Wind- oder Photovoltaik-Energie nutzen. Also machen wir ein Beispiel. Wenn ich jetzt Kohle habe, Steinkohle, die in einem Kohlekraftwerk verbrenne, dann macht dieses Kraftwerk aufgrund des Wirkungsgrads von rund 40% hat so ein Kohlekraftwerk, um 400 Megawattstunden Strom rauszubekommen als Energie, brauche ich 1000 Megawattstunden Kohle. 600 oder 60%, 600 Megawattstunden sind Abwärme. Das sind also das ist eine Energie, die ist verloren, so sagen wir es dann läufig. Die wird also in Wärmeenergie umgewandelt, die wir nicht weiter nutzen können. Die können wir nicht nutzen über Fernwärme. Das heißt, wir nutzen die Abwärme aus dem Verbrennungsprozess nochmal an einer zweiten Stelle, erhöhen damit natürlich den Wirkungsgrad des Kraftwerks. Aber in dem normalen Kohlekraftwerk ohne Wärmerückgewinnung ist es so, die Wärmeenergie ist verloren, die geben wir in die Umgebung ab und damit ist sie weg, weil wir sie nicht nutzen können. Wir erhöhen die Entropie um das Kraftwerk herum, die ist weg. Wenn ich jetzt aber 400 Megawattstunden Strom aus einer Windenergieanlage produziere, brauche ich halt auch nur 400 Megawattstunden, weil das ja schon meine Energiequelle ist. Da kann ich sagen, ja, aber im Wind steckt ja auch noch Energie, da habe ich auch noch mal ein paar Verluste. Ja, aber wenn wir jetzt uns den Strom angucken, wird es schwierig mit dem Vergleich, weil ich die Kohle vergleiche mit, die wird umgewandelt in den Strom. Beim Windrad zählen wir aber die 400 Megawattstunden direkt, weil das die Primärenergie aus dem Windrad ist. Und damit wirkt es so, dass der Beitrag der erneuerbaren Energie niedriger ist bei der Primärenergie, weil sie effizienter und weil sie direkt Strom liefern durch ihre Umwandlungsprozesse. Bei der Photovoltaik genauso. Das heißt, da muss man tatsächlich so ein bisschen aufpassen. Wir müssen die Kohle zuführen bei der Solaranlage. Die Sonneneinstrahlung ist halt da, wenn sie da ist, also wenn die Sonne scheint. Auch da habe ich natürlich wieder Verluste. Klar, eine Photovoltaikanlage hat nur einen Wirkungsgrad von 15%. Das heißt, ich wandle 15% der solaren Einstrahlung, der Energie, um in elektrische Energie über den photoelektrischen Effekt in der Solarzelle und dann die weiteren elektrischen Einrichtungen. Also da muss man halt bei der Primärenergie tatsächlich wirklich aufpassen, dass man da die richtigen Vergleiche zieht. Und da ist die Primärenergie schon gefährlich, vor allem jetzt bei dieser ganzen Stromdiskussion oder elektrischen Energiediskussion. Weiterer Punkt ist natürlich Kohle, Öl, Gas. Die können wir halt bedarfsgerecht verbrennen. Dann werden die Energie benötigt wird in den Kraftwerken, können wir sie nutzen. Die Erzeugung ist steuerbar, das heißt, nennen das dann Regelenergie, währenddessen natürlich die erneuerbaren Energie wetterabhängig sind, ne? Volatile Energiequellen, also Solarenergie schwankt täglich und saisonal, die Windenergie hängt von den Windverhältnissen ab. Naja, und dann brauchen wir halt irgendwelche Speicherlösungen mit Batterien oder perspektivisch vielleicht Wasserstoff, um eine Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das ist dann die Diskussion, wie sieht dann das elektrische Energieversorgungssystem im Ganzen aus. Ja, und das ist jetzt halt wichtig zu beachten, wie, wenn wir jetzt die Erneuerbaren gegen die konventionellen Kraftwerke, wenn wir die miteinander vergleichen wollen, wir haben verschiedene Definitionen, ne? Fossile Primärenergie wird als sogenannter Brennwert gezählt, erneuerbare Energie ist direkt dann als sogenannte Sekundärenergie, vielleicht müsste man das dann so sagen, wobei der Begriff eigentlich kaum verwendet wird. Wir haben verschiedene Wirkungsgrade, wobei auch da muss man halt aufpassen, weil die Windenergieanlage hat auch nur einen Wirkungsgrad von 40-50% bezogen auf die Energie, die in der Bewegung der Luft ist. Dann haben wir die unterschiedliche Verfügbarkeit. Also eigentlich, wenn man in dieser Energiewende oder Energietransformationsdiskussion Energiearten vergleichen will, sollte man statt des Primärenergieverbrauchs besser auf die Endenergiebereitstellung schauen. Das wird dann auch gemacht, aber da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist schon, wir merken ja, wie lange ich jetzt schon brauche, um diesen Sachverhalt zu erläutern, muss man dann wirklich aufpassen, dass man das richtig, die richtigen Dinge miteinander vergleicht. Jeder kann so ein bisschen nach seinem persönlichen Gusto natürlich das eine oder das andere machen, um die Fossilen besser oder schlechter darstellen zu lassen im Vergleich zu den erneuerbaren Energiesystemen. Aber das ist halt, da muss man ein bisschen aufpassen. Letzter Aspekt jetzt noch, die erneuerbaren Energien. Auch das geht ja nicht. Energie, haben wir gesagt, können wir ja nur umwandeln in andere Formen. Ich kann sie ja nicht erneuern. Und auch die Kohle, das Öl, das Erdgas ist doch eigentlich eine erneuerbare Energiequelle. War ja auch schon wieder die philosophische Frage, was ist eigentlich eine Energiequelle? Aber wir wollen uns überlegen, was ist erneuerbar und was ist nicht erneuerbar. Also erneuerbar ist nach der landläufigen Definition, und so wird es auch in der Wissenschaft verwendet, eine Ressource, ein Primärenergieträger, der sich in, ich sag mal, menschlichen Zeitmaßstäben wieder neu bildet. Also die Sonne kommt jeden Tag neu, der Wind bildet sich durch die Thermik in der Atmosphäre auch immer wieder neu, das Wasser für die Wasserkraft entsteht durch Niederschlag, die Biomasse, die wir dann in Biogas umwandeln können, wächst saisonal. Das heißt also, ich sag mal, Holz braucht ein bisschen länger, ein paar Jahre, aber in so einem menschlichen Zeitfenster steht diese Quelle neu zur Verfügung. Wenn wir sie aufgebraucht haben, dann wenn die Sonne abends weg ist, am nächsten Morgen, buff, ist sie wieder da. Hurra! Das ist bei fossilen Energieträgern in einem menschlichen Maßstab nicht so, weil wir für die Bildung von Kohle unter natürlichen Bedingungen Millionen Jahre brauchen, Öl und Gas genauso. Auch die würde sich erneuern, aber wenn wir jetzt heute sagen, oh, wir bräuchten wieder ein bisschen Kohle und machen das unter natürlichen Bedingungen, dann müssen wir halt Millionen Jahre warten. Das ist keine gute Idee. Und auch Uran ist keine erneuerbare Quelle. Uran entsteht auch nicht selbstständig, sondern Uran entsteht halt als Stoff aus Supernova-Explosionen von Sternen. Auch da wäre ganz gut, wenn die nächste Explosion nicht hier in der Nähe passiert. Das hätte andere Verwerfungen. Also auch das ist keine erneuerbare Quelle im klassischen oder in der landläufigen Definition, so wird es gesehen. Also von daher ist dieser Begriff natürlich streng physikalisch nicht korrekt. Erneuerbare Energie gibt es so nicht. Aber so hat sie sich halt in der Wissenschaftskommunikation und auch in der Fachwissenschaft etabliert, dass man das als erneuerbare Energie bezeichnet. Jeder weiß, was damit gemeint ist und kann es unterscheiden von der fossilen Primärenergieträgern, denn so ist es dann ja definiert, weil dieser fossile Energieträger sich nicht bildet. Wenn wir ihn aufbrauchen, ist er weg und wir können nur mit hohem technischen und damit auch energetischen Aufwand die fossilen Energieträger wiederherstellen. Das geht ja über hydrothermale Karbonisierung und solche Sachen. Also da gibt es Möglichkeiten, diesen Prozess von 1 Million Jahre auf wenige Tage zu reduzieren, aber es ist schon hoher technischer Aufwand. Ob das so sinnvoll ist im Zuge eines Klimaschutzes, sei mal dahingestellt, weil am Ende bei der Verbrennung natürlich CO2 entsteht und so weiter. Also das wollen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht vertiefen. So, das heißt also, fassen wir mal zusammen, haben wir jetzt den Ritt durch die Physik gemacht und dann einen kürzeren Exkurs in die Energietechnik. Wir merken nach den Erläuterungen, also das Zitat von Feynman, ne, wir wissen nicht in der heutigen Physik, was Energie ist. Man hat jetzt vielleicht so eine Idee, man kann sie jetzt beschreiben, und es waren ja alles nur Beschreibungen, die ich jetzt gemacht habe, aber wir können sie immer noch nicht greifen, und ne, das hilft uns halt, um es dann wirklich zu verstehen. ja, also man hat so ein Gefühl und das war's. Aber viel mehr schaffen wir tatsächlich auch nicht. Am Ende, der Physiker sagt, ach, ich habe hier meine mathematischen Gleichungen und mit denen kann ich es berechnen. Dann ist der Physiker auch oder die Physikerin ebenfalls zufrieden. Das ist eigentlich super. Und so muss man es am Ende sehen. Es ist eine mathematisch-physikalische Beschreibung von der Natur. Und wenn man diesen Energiebegriff geprägt, den man halt auch ableiten kann aus der Physik und der Mathematik. Und im Alltag haben sie ein paar Begrifflichkeiten herauskristallisiert, die ganz praktisch sind, um Energie zu beschreiben. Wirklich verinnerlichen können wir sie nicht. In der nächsten Woche geht es wieder weiter, gemeinsam mit Christian Kamlott. Und in 2 Wochen spreche ich mit meinem Kollegen Gunther Gehlert von der Fachhochschule Westküste. Wir werden uns dem Thema der Wärmeversorgung widmen, also der Frage nachgehen, ist eigentlich individuelles Heizen, also jeder hat seine eigene Heizungsanlage, jedes Gebäude erzeugt Raumwärme und das Warmwasser selber, oder sind eigentlich Wärmenetze sinnvoll, ob das jetzt Nahwärme oder Fernwärme sind, das werden Gunther und ich dann in 2 Wochen etwas genauer besprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.